Vorerst möchte ich liebe Grüße aus der Gemeinde Maranatha aus Nürnberg übermitteln. Und ich habe 4 Kinder, ich bin verheiratet und es geht mir gut. Ja, heute möchte ich über die 5 Wunden Christi sprechen. Heute ist der Tag des Herrn, an dem sich alle Gotteskinder auf der ganzen Erdrunde sich versammeln, um Gott durch unsere Sabbatschule, durch unsere Predigten, durch unsere Gebete und durch unsere Lieder zu ehren und zu preisen, weil er uns so sehr geliebt hat, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, um auf Golgatha für unsere Sünden zu sterben, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Heute möchte ich über den Sohn Gottes sprechen, der für meine und deine Sünden gekreuzigt wurde. Und zwar möchte ich vielmehr über die 5 Wunden Christi sprechen, die uns ermöglichen, Jesus Christus besser kennenzulernen. Viele Christen tragen als Zeichen ihrer Anbetung ein Kreuz an der Halskette, am Handgelenk. Andere tragen dieses Kreuz am Spiegel ihres Autos. Viele Kathedralen haben einen Kruzifix, auf dem Jesus gekreuzigt dargestellt wurde. Ich frage mich öfters, was wohl diese Leute so denken, wenn sie so lange vor so einem gekreuzigten Kunstwerk stehen. Ehrlich, es würde mich wirklich interessieren. Was mich persönlich betrifft, so kann ich nur über meine Gedanken und Gefühle sprechen. Bis vor kurzem hatte ich überhaupt keine Gedanken gehabt, wenn ich dieses Kunstwerk der Kreuzigung betrachtete. Höchstens ein paar Gedanken in Verbindung mit dem 2. Gebot: Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen. Und das war's. Auch wenn es ein Bildnis ist, Gott wollte mir die Augen öffnen und mir die Botschaft dieses Kunstwerkes übermitteln. Lange habe ich über diese Botschaft nicht verstanden, bis ich eines Tages mit meinen Geschwistern aus meiner Gemeinde in einer Kathedrale das Vaterunser gesungen haben. Das war die Zündschnur, die mir die Augen öffnete, um das Verstehen, was mir bisher verborgen war. Nun sah ich nicht mehr das materielle Kunstwerk vor Augen, sondern das, was mir das Kunstwerk zeigen wollte, und zwar, dass Jesus für mich ans Kreuz gekreuzigt wurde und dass seine Wunden eng verbunden mit meiner Person für Ewigkeit vereint sind. Darum möchte ich auch die 5 Merkmale seiner Wunden näher betrachten, durch die ich und du, mein lieber Bruder, in Jesus Christus mit Gott verbunden sind. Wenn wir das Bild des gekreuzigten Jesus betrachten, so sehen wir mit Leichtigkeit diese 4 Wunden Christi, die er als Erinnerung an unsere Übertretung auch im Himmelreich und für die ganze Ewigkeit tragen wird. Die erste Wunde trug Jesus auf seiner Stirn. Diese Wunde wurde durch eine Dornenkrone verursacht. Wenn wir das 19. Kapitel aus dem Johannesevangelium aufschlagen und hier den 2. und 3. Vers lesen, dann erfahren wir, dass die römischen Soldaten eine Dornenkrone flochteten, um sie ihm aufs Haupt zu drücken. Danach legten sie ihm ein Purpurgewand an, traten zu ihm und sprachen: Sei gegrüßt, du König der Juden, und schlugen ihm ins Gesicht. Die römischen Soldaten waren hartgesottene Männer, die ein hartes Herz hatten und die in jeder Lage zurechtkamen und die die Höhen des Glücks und die Tiefen des Elends kennengelernt haben. Solche Soldaten kannten nur eins, eine starke und führende Hand. Ein Schwächling war ein Gräuel in ihren Augen. Und Jesus war nun in ihren Augen ein Schwächling. Denn er wehrte sich nicht und er tat seinen Mund nicht auf, als er gedemütigt wurde. Darum wollten sie ihn durch seine eigenen Worte demütigen, weil er von sich behauptet hatte, ein König zu sein. Deshalb flochteten sie eine Dornenkrone, um ihn als König zu krönen. Die Dornen, die für diese Krone verwendet wurde, waren eine ganz bestimmte Dornensorte, die nur in dieser Gegend wuchsen. Diese Dornensorte hatte sehr lange und spitze Dornen, deren Spitzen dunkelfarbig waren und die sehr zerbrechlich und leicht entzündlich waren, wenn sie in der Haut eindrangen. Solch eine Dornenkrone wurde Jesus aufs Haupt gelegt und mit einem Schilfrohr darauf geschlagen, um danach in spöttischer Art Jesus zu fragen, rate, wer dich geschlagen hat, um nachher sich vor ihm zu neigen, um ihn so in spöttischer Art zu huldigen. Sie legten ihm auch ein purpurnes Kleid an und drückten ihm ein Schilfrohr in der Hand, der als königlicher Zepter angesehen sollte. Durch ihren Spott erfüllten die Hohenpriester und die Soldaten die Prophezeiungen, die über die Leiden Jesus berichtet wurden. Der erste körperliche Anschlag, der auf Jesus verübt wurde, war das Haupt Jesus. Wenn gerade der Kopf und warum gerade der Kopf und nicht ein anderer Körperteil? Der Kopf ist das Kommandozentrum eines jedes Körpers. Jedes Körperteil leitet seine Informationen dem Gehirn. Das Gehirn bearbeitet in Sekundenschnelle diese Information und dann leitet das Gehirn das Kommando dieser Information weiter. Wenn wir nun aufs Kreuz schauen, erkennen wir die wahre Liebe Gottes. Dort strömte die Liebe Gottes für die Menschheit aus. Und da aufs Kreuz kam, und da er aufs Kreuz kam, kam Jesus mit seiner Botschaft der Dringlichkeit für die ganze Welt, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern das ewige Leben erhalte. Von diesem Augenblick an wurde Jesus ein Freund der Sünder, einer, den ich auch als meinen Freund und Erlöser vorstellen kann. Deshalb möchte ich mich den Wörtern des Korintherbriefes anschließen, um mit Paulus sagen zu können, denn ich habe mir vorgenommen, nichts anderes als nur Jesus Christus, den Gekreuzigten, zu predigen. Wir müssen der Welt einen gekreuzigten Jesus offenbaren, der für die Errettung der Menschheit gestorben ist und der am dritten Tag auferstanden ist und der jetzt zu Rechten Gottes auf dem Thron des Vaters sitzt und der uns fest versprochen hat, bald wiederzukommen, um sein Erlösen seinem Vater vorzustellen, um ihnen das ewige Leben zu schenken. Wir müssen die Mahnungen der Laodicea-Gemeinde ernst nehmen, um diese Trägheit zu verlieren. Denn bald ist diese Lauheit, diese legendäre Trägheit vorbei. Es ist notwendig, dass Gottes Volk aus ihrem Schlaf aufstehen. Wir benötigen eine Erweckung, eine Erneuerung. Wir brauchen diesen Frühregen, um wachsen zu können. Was ist der Frühregen? Der Frühregen ist der, was mit den Aposteln zu Pfingsten geschah. Sie erhielten den Heiligen Geist in aller Fülle. Es gibt eine wunderbare Verheißung für die heutige Gemeinde. Dazu gehörst du und ich. Und diese Verheißung ist die Verheißung des Spätregens. Das bedeutet, dass der Heilige Geist erneut ausgegossen wird, wo junge Männer und Frauen, alte und junge, die in der Gemeinde Gottes sich aufrichten, um diese Botschaft der Liebe weiterzugeben. Jesus kommt wieder. Ja, er steht sogar an unserer Haustür. Der Feind schläft sicherlich nicht. Er wird auch an uns einen Angriff auf unseren Kopf starten. Bei Christus versuchte Satan, den Erlösungsplan aus dem Geist Jesus zu tilgen. Er versuchte Jesus daran zu hindern, die Botschaft der Erlösung und der Liebe Gottes zu den Herzen der Menschen zu gelangen. Dieser Feind wollte eine vollständige verlorene Menschheit haben. Darum benutzte er die Schriftgelehrten und die Pharisäer, um die Wahrheit zu verdrehen. Die Lehren der Sadduzäer und die der Pharisäer waren so weit von den Lehren Jesu entfernt, so dass sie Jesus in ihren Gedanken und in ihrem Leben nicht mehr annahmen. Denn Jesus redete über die Vollkommenheit, Jesus redete über die Erlösung, Jesus redete über die Gottheit, Jesus redete über die Hoffnung und über die Liebe. Diese Art von Reden kannten die sogenannten Schriftgelehrten nicht, darum waren sie verwirrt und durcheinander gebracht. Und darum suchten die Pharisäer, den Meister zum Schweigen zu bringen. Die Gesetzeslehren versuchten, Jesus aus dem Herzen der Menschen herauszureißen. Christus aber durch seine einfache und unkomplizierte Liebe und durch seine liebevolle Barmherzigkeit war den einfachen Leuten bis ins Tiefste ihrer Herzen eingedrungen. Diesen scheinheiligen Gläubigen deckte Jesus ihre List und ihre Falschheit auf. Die Weisheit jener Rabbiner vermochte die Weisheit Gottes nicht zu erreichen. Deshalb musste Jesus deine und meine Schläge erhalten. Der Feind Gottes benutzte all diese Männer, um Jesus dazu zu bringen, diesen wunderbaren Plan der Erlösung zu vergessen. Durch die Brutalität der römischen Soldaten versuchte Satan, Gott den Vater oder Jesus herauszufordern, um in diesen Grausamkeiten und Schmähungen einzugreifen, um dadurch den Erlösungsplan zunichte zu machen. Ja, die römischen Soldaten setzen ihm diese schreckliche Dornenkrone auf und drücken es fest auf seinen Haupt. Das Blut von diesen Wunden floss ihm über seine Wangen und durch seinen Bart hinab, um sich nachher auf seinen Hals bis auf seine Brust tropfenweise zu fließen. Dieses leidvolle Bild ist das schönste, das beste und das liebevollste Bild für mich geworden. Dadurch zeigte mir Jesus, wie lieb, wie teuer und wie tief er mich geliebt hat. Das Blut, das rings um den Dornenkrone geflossen ist, heiligte meinen und deinen Geist. Denn Jesus kann nur Männer und Frauen retten, die einen reinen Geist besitzen. Er starb, um deinen und meinen Geist zu rechtfertigen und zu heilen. Das Blut, das vergossen wurde, war dazu da, damit eine Bluttransfusion stattfindet für dich und insbesondere aber für mich, damit dieses Blut durch meine Adern fließen kann. Der altböse Feind konnte Jesus nicht zu Fall bringen. Darum möchte Satan es mit den übrigen der Endzeit versuchen, sie in irgendeine Art zum Fall zu bringen. Wenn Satan sich nicht geniert hat, Jesus zu verschmähen und zu verspotten, so wird er auch die übrigen nicht schonen, sie zu Fall zu bringen. Er wird auch bei uns versuchen, ein Attentat auf unsere Zentralkommandos zu starten, um so viele Wunden wie nur möglich zu verursachen, damit wir vor lauter Schmerzen und Verzweiflung die Botschaft der Wiederkunft Christi zu vergessen. Zu allen Zeiten hat Satan versucht, diese Botschaft der Wiederkunft zu entkräften und auszuradieren. Leider ist es ihm immer wieder gelungen, seinen Plan umzusetzen. Heute sieht es nicht viel anders aus. Wir werden regelrecht mit Versuchungen aller Art bombardiert. Durch die Medien und durch das Fernsehen versucht Satan, unseren Geist zu verunreinigen. Deshalb ist der Rat des Apostel Paulus, reinigt euren Geist, auch für uns heute sehr aktuell. Denn der Geist Christi möchte in deinen und in meinen Geist eindringen. Als der Feind Gottes Christus angriff, sagte Jesus, er kommt zu mir, aber er wird in mir nichts finden. Bin ich bereit, einen ähnlichen Satz auszusprechen? Meine Augen wandern langsam im Geist den Bluttropfen nach, die langsam den Hals und die Brustpartie der Gekreuzigten erreichen. Von ihr aus wandern meine Augen den ausgestreckten Armen. Danke. Links und rechts bis an den Handflächen und da bemerke ich, dass seine Hände buchstäblich an das Kreuz festgenagelt wurde. Damit der Körpergewicht nicht aus dem Nagelkopf herausrutschen kann, wurden zu diesem Zweck spezielle Nägel verwendet, die einen großen Nagelkopf hatten. Mit solchen Nägeln wurde Jesus ans Kreuz angenagelt. Damit die Schmerzen auch wirklich Schmerzen sollen und auch bis ins letzte Moment zu spüren sein, wurden die Arme am Kreuzbalken lose angebunden, so dass er halbwegs festgebunden war, so dass er nicht abrutschen konnte, aber gleichzeitig genüge Freiheit hatte, um die vollen Schmerzen fühlen zu können. Jene Hände wurden durchbohrt, die einst Frieden und Segnungen spendete und die Tote auferweckt hatte. Es waren dieselben Hände, die sie auf die Augen der Blinden sich legten und dadurch ihnen die Sehkraft schenkte. Es waren dieselben Hände, die die Krankheiten der Menschen heilte. Es waren dieselben Hände, die einem alten Menschen halfen, sowie auch dieselben Hände, die einen verletzten Vogel streichelte und ihm nachher die Freiheit schenkte. Es waren dieselben Hände, die einen Leprakranken liebevoll berührte und ihm einen gesunden und frischen Körper schenkte. Es waren dieselben Hände, die mit Geduld und Liebe ein Kind an seine Brust drückte, um ihn nachher segnen zu können. Es waren dieselben Hände, die Petrus vor dem Ertrinken rettete. Es waren die Hände eines Zimmermannes, die alte gebrochene Gegenstände instand setzte und sie wie neu aussahen ließ. Es waren die gleichen Hände eines einfachen Zimmermannes, die zwar mit Holzstaub gepudert waren, aber nie von Sünde befleckt wurden. Als Jesus 12 Jahre alt war, da hofften die Schriftgelehrten und die Priester, dass er einer von ihnen einmal werden wird. Jesus war ein Jugendlicher, der im Gebot seiner Eltern Gehorsam leistete. Er lernte, wie man einen Stuhl oder einen Tisch instand setzen konnte. Er konnte ein Stück Holz nehmen und etwas Schönes daraus machen. Alles, was er machte, machte er perfekt, wie für die Ewigkeit bestimmt. Er hatte die Gabe, aus etwas Hässliches was Schönes zu machen. Jesus war für die meisten seiner Zeit ein wahrhaftiger Segen gewesen. Auch heute will Jesus mit uns mit seiner Liebe und Güte sagen. Jesus ist der Zimmermann meines Lebens. Er möchte mir helfen, darum fordert er mich auf, ihm mein Herz zu schenken, damit er es in seiner Werkstatt zu dem machen kann, für das sie von aller Anfang an bestimmt war, Gott über alles zu lieben und zu gehorchen. In der Bibel wird unser Herz als ein steinernes Herz beschrieben. Das Herz kann hartnäckig, lieblos, rachsüchtig, böse und noch vieles mehr sein. Man kann das Herz nicht ergründen, obwohl wir nur eine schwache Ahnung haben, wie unser Herz aussieht, möchten wir uns nicht so leicht von ihr trennen. Auch Gott schenken wir nicht immer das ganze Herz. Wir vergnügen uns mit einem Schweizer Käse-ähnliches Herz. Jesus kann nur das behandeln, was wir ihm aus freien Stücken schenken. Jesus will eine komplette Herztransfusion durchführen. Darum sagt er mir heute vom Neuen: Mein Sohn, gib mir dein Herz, damit ich es auch ganz erneuern kann. Er hat es versprochen, und wenn wir das tun, dann will er es auch ganz erneuern, so dass unser Herz immer ähnlicher dem Charakter unserem Erlöser aussieht. Vielleicht ist einer unter uns, der jahrelang versucht hat, sich zu ändern, und der immer noch so dasteht wie am Anfang. Wenn das der Fall wäre und derjenige auch den Wunsch hätte, einen neuen Anfang mit Gott zu machen, dann hat er heute die Gelegenheit, mit einem Stoßgebet dies anzufordern, und Gott wird einer solchen Einladung nicht widerstehen können. Vertraue dich in die Hände deines Zimmermannes, der aus alt was Neues machen kann. Vielleicht ist jemand hier, der zum ersten Mal den Fuß in dieser Gemeinde getan hat, in der Hoffnung, das zu finden, was er so lange gesucht hatte. Auch diese Person gilt die Aufforderung: Wer da anklopft, dem wird aufgemacht, und wer da sucht, der wird auch finden. Vertraue dich Gott an, er wird dir die Antwort geben, auf die du so lange gesucht hast. Vielleicht ist jemand unter uns, der jede Hoffnung verloren hat und der sich öfters gesagt hatte, dass sein Fall hoffnungslos sei und dass er eines Tages so sterben wird, wie er gerade ist. Denn keiner konnte ihm dabei helfen, keiner kann ihn verstehen, in was für eine missliche Lage er sich gerade befindet und dass er schon seit langem mit seinem Schicksal abgeschlossen hat. Diese hoffnungslose Situation ist eine der größten Maschen, die Satan einem Menschen zuflüssen kann. Diese Einstellung, mein Freund, ist eine der größten Irrtümer der Menschheit. Jesus will dein und mein Leben verwandeln. Gib ihm nur etwas Gelegenheit dazu, denn jene Hände sind dazu da, um dein Leben zu formen und dich neu zu gestalten, weil du das Schönste und das Teuerste für ihn bist. Darum, mein lieber Freund und meine lieben Brüder, müssen auch wir mit unseren Händen zu den Dürftigen eilen, denn als man Jesus ans Kreuz heftete und jene Hände an den Nagelwunden bluteten, dann geschah es nur deshalb, weil in dem Augenblick diese Bluttransfusion zu deine und meine Hände geschah. In dem Augenblick, wo wir Gott annehmen, werden unsere Hände gerechtfertigt, gereinigt und sogar geheiligt. Diese wunderbare Botschaft des ewigen Lebens muss weitergereicht werden, um die Bedürftigen zu lehren. Die dritte Wunde wurde Jesus an den Füßen getan. Aufs Golgatha wurden Jesus Füße ans Kreuz genagelt. Sie hatten ihm zunächst aufs Kreuz gelegt und hier legte sich Jesus freiwillig aufs Kreuz. Die hartgesottenen Soldaten waren auf dieses Kreuzigungsritual so eingespielt gewesen, dass die Todeskandidaten sich vehement sträubten, um nicht gekreuzigt zu werden. Bei Jesus war alles anders. Obwohl Jesus voller schmerzlicher Wunden war, legte er sich sachte aufs Kreuz, breitete seine Hände aus und streckte die Beine aus, um von den Soldaten angenagelt zu werden. Und all dies tat er ohne ein Wort des Klagens. Obwohl sein Gesicht blutverschmiert war, sprachen seine Gesichtszüge seine Gedanken und Bitten aus. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sowas hatten diese harten Soldaten noch nie erlebt und manche von ihnen haben an ihm geglaubt, nachdem Jesus gestorben war. Es waren diejenigen Füße, die den Weg des besessenen Gerasseners kreuzten. Jesus befreite ihn von den unreinen Geistern und dieser Besessene, der eine Legion unreinen Geister gehabt hatte, stand nun bekleidet und vernünftig vor Jesus und lauschte jedes Wort, das aus dem Mund Jesus kam, und lobte und preiste Gott für seine unendliche Barmherzigkeit, die ihn von bösen Geistern befreit hatte. Es waren diejenigen Füße, die zum Brunnen der Samariterin führte, um ihr und der ganzen Stadt die frohe Botschaft zu übermitteln. Es waren die gleichen Füße, die den Weg zum Maulbeerbaum Zachäus führten, um ihm zu sagen, heute will ich in dein Haus einkehren. Es waren dieselben Füße, die ihn zu den Aufsätzigen führte und sie heilte. Es waren dieselben Füße, die zum Lazarus Grab gingen, um ihn von dem Tod zum Leben zu erwecken. Es sind dieselben Füße, die ihn zu deiner Haustür brachten. Durch sein Wort erinnert er uns, dass er immer noch an meiner und an deiner Haustür klopft. Habe ich dieses Klopfen an meiner Haustür gehört? Bin ich bereit, ihm all die Schlüssel meines Herzens zu übergeben und ihn als Hausherrn zu betrachten? Oder habe ich ihn nur als einen Gast in meinem Herzen eingelassen? Als Gast wird er sich auch nur wie ein Gast benehmen. Er kennt unsere Wünsche und er muss sich auch den Hausordnungen unterstellen. Darum frage ich dich und mich, mein lieber Freund, wie hast du Jesus in dein Herz eingelassen? Kann es sein, dass ich sein Klopfen gehört habe und dass ich zur Haustür gehe, um nachzusehen, wer draußen steht? Da nun die Tür geöffnet ist, erkenne ich, wer an meiner Haustür steht. Was mache ich jetzt? Lasse ich ihn eintreten oder entschuldige ich mich, indem ich sage, bitte warte noch einen Moment, ich muss schnell noch etwas in Ordnung bringen, denn mein Haus ist eine richtige Baustelle. Ich räume schnell alles auf und komme gleich und dann schließe ich ihm die Tür vor der Nase zu. Und diese Zeitspanne gleich wird zu einer Stunde, zu einem Tag, zu einem Monat und manchmal sogar zu Jahrzehnten. Jesus aber steht geduldig noch an meiner und an deiner Haustür und wartet immer noch darauf, dass ich ihm öffne. Die Frage, die sich mir heute stellt, lautet, warum? Wann gehe ich, um Jesus die Tür zu öffnen, um ihn als Hausbewohner in meinem Herzen wohnen zu lassen? Bitte denke auch du, mein lieber Freund, darüber nach, wie du es machen würdest, wenn Jesus an deine Haustür klopft. Lass ihn bitte rein, auch wenn dein Haus wie eine Baustelle aussieht. Jetzt kann ich dir nur raten, je eher du ihn in deiner Wohnung liest, umso glücklicher wirst du danach sein. Ja, es waren diese unermüdlichen Füße, die aus lauter Liebe bereit waren, dem Sünder zu dienen. Meine lieben Freunde, die Füße Jesus haben öfters das getan, was die Gesetzlehrer und die Priester nicht getan haben, als sie in den Tempel oder auf die Gassen gingen. Sie taten lange Märsche, um gesehen zu werden, aber sie besuchten weder die Witwen noch die Waisen. Jesus' Füße aber trugen ihn überall in den verschiedenen Gebieten des Landes und wohin er auch ging, er tat nur Gutes und heilte jede Gebrechen. Was kannst du und ich für deinen Jesus tun? Wo tragen dich deine Füße? Weißt du, ob dein Nachbar eine Not hat? Bist du zu den Waisen und Witwen deiner Gemeinde gegangen? Hast du deinen Bruder besucht? Jesus sagte an dieser Stelle, ich war hungrig und du hast mir nichts zu essen gegeben. Ich war nackt und du hast mich nicht angezogen. Wie lautet deine Antwort auf diese Anschuldigung? Die damaligen Leiter des Volkes dachten damals, jene Füße, die so viel Gutes getan haben, für immer aus dem Verkehr zu ziehen. Darum nagelten sie diese Füße ans Kreuz. Und doch diese blutbefleckten Füße zeugten weiter von der Botschaft dieser Füße. Geh und verkündige der gesamten Welt das Evangelium der blutigen Füße. Es ist die Botschaft, die du und ich in unserem Leben anwenden müssen. Es ist die Botschaft, die vom Haus zu Haus weitergetragen werden muss. Wir müssen bewusst sein, dass Jesus' Füße festgenagelt wurden, damit meine und deine Füße geheiligt werden kann. Wir müssen bereit sein, mehrere Kilometer zu gehen und nicht darauf zu warten, dass der Prediger die ganze Arbeit tut. Jesus' Füße bluteten, damit deine und meine Füße nicht mehr in jene Orte gehen, die allein nur der Feind besucht. Ja, mein lieber Freund und mein lieber Bruder, wir sind aufgerufen worden, Christi Botschafter zu sein. Die Zeit ist da, um für Jesus zu gehen, so wie einstmal seine Jünger. Du und ich sollen seine Nachfolger sein. Im Johannesevangelium Kapitel 19, Vers 31 bis 34 wird uns die vierte Wunde Jesus beschrieben. Die führenden Männer des jüdischen Volkes wollten die Gekreuzigten nicht bis zum nächsten Tag, einen Sabbat, der wegen des Passafestes noch dazu ein besonderer Sabbat war, am Kreuz hängen lassen. Um den Tod schneller herbeizurufen, baten sie Pilatus, dass man ihnen die Beine brach. Darum konnten die Leichname vom Kreuz abgenommen werden. Da kamen die Soldaten und brachen den beiden Männern, die mit Jesus gekreuzigt wurden, die Beine. Doch als sie zu Jesus kamen, sahen sie, dass er schon tot war. Deshalb brachen sie ihm nicht die Beine. Einer der Soldaten bohrte jedoch einen Speer in seine Seite und Blut und Wasser flossen heraus. Hier in diesen Versen wird uns berichtet, dass Jesus um die 9. Stunde, nachdem er seinen Vater laut gefragt hatte, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Um kurz danach noch folgende Wörter hinzuzufügen. Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und als er das gesagt hatte, verstarb er. Jesus starb wie früher, viel früher als seine Leidenskollegen. Jesaja beschreibt sehr zutreffend diesen Augenblick. Er aber ist um unsere Missetat willen verwundet und um unsere Sünden willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Als die Soldaten den Wunsch der Juden nachgingen, um den Tod der Gekreuzigten zu beschleunigen, da bemerkten sie, dass Jesus schon gestorben war. Darum wurden ihm die Füße nicht zertrümmert, so wie bei den anderen beiden Mitleidenden. Jesus war unter die Last der Sünde, die schwer auf sein Herz drückte, gestorben. Durch seinen vorzeitigen Tod erfüllte sich die Prophezeiung, die darauf hinwies, dass das Opferlamm ohne Fehler dargebracht werden musste. Einer der Soldaten aber, um auf Nummer sicher zu gehen, dass er auch wirklich tot sei, da öffnete ihm die Seite mit einem Speer, dessen Speerspitze sein totes Herz traf, und sogleich kam aus dieser Wunde Blut und Wasser heraus. Die vierte Wunde, die der Feind Gottes Jesus zufügte, war die Wunde, die sein Herz traf. Das Herz Jesus wurde verletzt, damit mein Herz weiterschlagen kann. Durch die vierte Wunde will Jesus jedem von uns sagen: Ich habe dich mit meinem teuren Blut erkauft. Bitte nimm diese Gnadengabe an und lass dich durch mein geflossenes Blut dich zu reinigen. Darum fordere ich dich heute auf. Gib mir dein Herz, damit ich es erneuern kann. Jesus möchte unser steinernes Herz ganz umwandeln, so dass daraus ein weiches, gefühlsames, liebevolles Herz werden kann, wo Gottes Gesetz auf einer Herzenseite stehen kann und auf der anderen Seite Gottes Gnadenthron herrschen kann. Das Blut, das von seiner Seite floss, steht für die Heiligung unserer Herzen. Gott möchte unser trügerisches und verzagtes Herz erneuern. Lass bitte dein Herz in der Werkstatt Gottes bearbeiten, damit alle Kanten, alle Ecken und alle Unebenheiten heraushauen. Nur Gott kann dieses Körperteil so erneuern, dass unsere ärgsten Feinde über uns aussagen werden: Es gibt kein Zweifel, auch dieser ist ein Jünger Christi. Jesus kam, meine lieben Freunde, um auf Golgotha zu sterben, damit mein und dein Herz geheiligt sei. Aus Jesus' Seite floss nicht nur sein Blut, sondern auch ein Strahl Wasser heraus. Wasser steht für die Taufe, die du und ich brauchen, um ein ewiges Leben führen zu können. Es ist die Taufe für jene Männer und Frauen, die noch nicht zu dem Taufwasser gekommen sind. Was bedeutet heute für mich dieses Wasser, das aus Jesus Seite geflossen ist? Es ist die tägliche Neugeburt eines jeden Christen, der jeden Tag sich aufs Neue sich Gott übergibt, damit er durch das Blut Jesus gereinigt wird, damit er durch das Untertauchen im Wasser ein neugeborenes Geschöpf zur Ehre Gottes werden kann. Christus vermochte die Schmerzen, die von der Dornenkrone hergerufen wurden und die sein Angesicht von den Bluttropfen gezeichnet wurden, zu ertragen. Den Schmerz an seine Hände und an seine Füße war er ebenfalls bereit und ohne Murren zu ertragen. Aber was er nicht ertragen konnte, ist, was die Sünde dir und mir immer wieder antut. Er starb an ein zerbrochenes Herz. Jesus wurde nicht nur einer von uns, er wurde einer unter uns. Jesus leidet, wenn seine Kinder in Laster und in Unglück sich befinden. Jesus ist auch heute traurig und er weint, wenn er seine Gemeinde sieht. Er leidet, wenn seine Kinder auf falschen Wegen wandern, und er ist über unsere geistige Trägheit unzufrieden. Jesus sagte einmal: O mein Volk, wie oft habe ich euch versucht zu sammeln, wie eine Henne ihre Küken sammelt, aber du wolltest es nicht. Benehmen wir uns heute nicht genauso wie jene damals, die Gott nur mit den Lippen dienten und nicht mit dem Herzen? Kann es sein, dass wir durch unsere Art, wie wir leben, gemeinsame Sache mit denen machen, die geschrien haben, kreuzige ihn? Sind wir uns bewusst, dass jeder Einzelne in einer oder anderen Form den Weg bis zur Schädelstätte gehen muss und dass wir auch ein Opfer darbringen müssen, was ans Kreuz angenagelt wird? Bin ich bereit, am Fuße des Kreuzes all meine Lasten, all meine Verfehlungen, all meine Schwachheiten und all meine Sünden zu legen, um nachher mein eigenes Ich ganz oben ans Kreuz zu kreuzigen? Wenn ich bereit bin, dieses täglich zu tun, dann wird an meinem Kreuz auch eine Tafel stehen, auf dem geschrieben steht, meinen neuen Namen und die Bedeutung dieses Namens. Meine lieben Freunde und meine lieben Brüder, das Kreuz von Golgatha ist der ewige Beweis der Liebe Gottes. Niemand muss verloren gehen, niemand braucht entmutigt zu sein und niemand braucht zu sagen, ich bin ein zu großer Sünde, dem nicht vergeben werden kann. Jesus bezahlte den Preis, den du und ich bezahlen mussten. Meine lieben Geschwister, ich möchte euch heute jeden sagen, dass es sehr schwer ist, auf dem falschen Pfad zu leben und aus eigener Kraft davon wegzukommen. Darum möchte ich jene unter euch heute einladen, die noch nicht im Bund der Taufe mit Jesus geschlossen haben, dies zu tun, indem sie durch das Blut Jesus gereinigt und durch das Wasser, das aus seiner Seite floss, neugeboren zu sein. Hab keine Angst, vertraue ihm und schenke ihm dein Ja-Wort, damit auch du zu der großen Familie der Erlösten gehören kannst. Gib ihm eine Chance, sich zu deinem Leben, sich zu offenbaren. Tu diesen Schritt und du wirst es nie bereuen. Gott nimmt dich so an, wie du bist. Er möchte dir das ewige Leben schenken. Wenn wir über das Kreuz und über die Leiden Christi sprechen, dann sprechen wir meistens nur von den vier großen Wunden, mit denen Jesus durch seinen Kreuzestod verbunden ist. Es gibt aber eine fünfte Wunde, mit der Jesus ans Kreuz festgenagelt wurde. Mit dieser Wunde fing sozusagen die Leiden des Kreuzes an. Im Markus-Evangelium, Kapitel 15, Vers 15, wird uns die fünfte Wunde beschrieben. Pilatus ließ Jesus auspeitschen und übergab ihn dann den römischen Soldaten zur Kreuzigung. Der Sohn Gottes, der fleckenlos und ohne Makel war, hing am Kreuz, damit ich frei herumlaufen kann. Sein Rücken war von den Misshandlungen zerrissen. Die Hände, die er so oft segnend ausgestreckt hatte, waren an das Holz genagelt. Die Füße, die unermüdlich Wege der Liebe gegangen waren, wurden ans Kreuz geheftet. Das königliche Haupt war von den Dornenkronen verwundet. Die bebenden Lippen waren im Schmerz verzogen. Alles, was der Heiland erduldete, die stechenden Schmerzen von den Dornenspitzen, die sich in seiner Kopfhaut entzündet haben, die aufgerissenen Handflächen, die durchbohrten Fußknöchel, die fallenden Bluttropfen, die seinen Körper schwächen, die quellenden Schmerzen und die unaussprechliche Seelenqual, All, als der Vater sein Antlitz verbarg, all dies wurden deinetwegen und meinetwegen geschehen. Für dich und für mich hat er die Macht des Todes gebrochen und die Pforten des Paradieses wieder geöffnet. Obwohl sein Rücken eine offene Fleischwunde war, betete er für seine Peiniger zu seinem Vater. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Was bedeuten für mich diese vielen Fleischwunden, die er auf seinem Rücken trug und die er von den Augen der Menge verbarg, indem er seinen Rücken auf das Holz presste? Diese Fleischwunden stammen von mein verpfuschtes Leben. Jede Sünde, jedes Verbrechen, jede schreckliche Tat, jede Lüge und jede Übertretung seines Gesetzes ist ein Peitschenhieb auf seinen Rücken. Jede Verleugnung ist ein Vorschlag in sein Gesicht. Jeder Verrat ist eine Dornenkrone auf sein Haupt. Bin ich mir bewusst, dass ich auch einer dieser grausamen Soldaten sein kann? Bin ich mir bewusst, dass ich anstelle Jesus dort gekreuzigt werden musste? Habe ich erkannt, wie teuer ich erkauft wurde? Meine liebe Freunde und meine liebe Geschwister, das Kreuz von Golgatha ist und wird auch ewig bleiben ein lebendiges Zeugnis seiner göttlichen Liebe. Keiner muss verloren gehen, keiner soll entmutigt sein. Jesus bezahlte den vollen Preis auf Golgatha für meine und deine Sünden. Durch sein vergossenes Blut hat er uns mit seinem Vater versöhnt. Der himmlische Vater hat es feierlich versprochen, dass er uns genauso liebt wie seinen eingeborenen Sohn. Heute möchte ich auch meine lieben Freunde ermutigen, so wie ihr seid, diesen Jesus, der bereit war, für mich und für dich den Kreuzestod zu sterben, anzunehmen, damit er auch dir persönlich sagen kann, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Gib Gott eine Chance, sich in dein Leben sich zu offenbaren. Tu diesen Schritt und er wird dich reichlich belohnen. Gott möge dich für deine Entscheidung segnen. Amen. Vater unser, der den Himmel thronest, von neuem kommen wir vor dir, vor deinem Angesicht, um dir Danke zu sagen, dass du deinen lieben Sohn für unsere Sünden sterben ließ. Herr, wir bekennen, dass wir Sünder sind. Wir bekennen unsere Schwachheiten, wir bekennen unsere Unvollkommenheit. Und wir bitten dich, gib uns die Kraft, oh Herr, deine Botschafter zu sein. Herr, wir haben uns an vielen Sachen schuldig gemacht, weil wir, oh Herr, es wirklich nachträglich wie ein echter Laodizianer geworden sind. Wir sind träge geworden in deinen Worten und in das Ausleben deines Wortes. Darum bitten wir dich, vergib du uns, oh Herr, und gib du uns die Kraft, deine Botschafter zu sein und dich zu verherrlichen durch unser Leben, durch unsere Worte und durch unsere Taten. All dies bitten wir dich in Jesu Namen und danken dir dafür. Amen.